Ladies, Gentlemen, alles dazwischen und darüber hinaus, herzlichst, allerherzlichst willkommen zum Bird Gang Powerlifting Podcast, Folge 18 heute. Wir sind wieder alone again. Mein guter Co-Host Max Rabe und ich, herzlich willkommen. Max, wie geht's dir heute an diesem, aber sehr gut, relativ grauen Tag heute?
Ach, bei mir scheint die Sonne. Ich bin halt komplett übermüdet vom Wochenende. Es gab ja Landesmeisterschaft, da werden wir gleich drüber reden.
Ja, da kommen wir gleich drauf. Ich würde erstmal einen kleinen Werbeblock hier einschieben. Bist du damit einverstanden?
Werbeblocker it in.
Also Leute, wie der ein oder andere und die andere mitbekommen haben, sind Max und Kona und ich ja Powerlifting-Coaches von allerhöchstem Niveau. Und möchten euch nochmal dazu anhalten, dass wenn ihr ohnehin Interesse am Powerlifting habt und Interesse am Stärker und Besser werden, dann schreibt uns doch gerne mal eine DM auf Instagram at max.producer-producer, ich weiß es gar nicht mehr.
Maxi-producer,
Kona-dh, dh in dem Fall für der Hengst und falk.incredible. Ich habe mir jetzt eigentlich ein kleines Limit gesetzt, ich habe noch 3 Spots frei. Ich lasse jetzt noch 3 Spots für Coaching, also hit me up. Wie sieht's bei dir aus eigentlich, kapazitär?
Ich habe noch Platz. Ich habe jetzt gerade noch auch noch 3 zum Early Bird Access. Ja. Dann werde ich auch die Preise dann deutlich anziehen.
Du bist ja auch ins Fulltime-Coaching gegangen, ne?
Quasi. Also ich habe auf jeden Fall gerade die Arbeit komplett zurückgestellt, um mir vor allen Dingen dann, sag ich mal, den Background aufzubauen, dass ich dann alle, die jetzt dazukommen, halt mit den entsprechenden Ressourcen empfangen kann.
Ja.
Also von Sheets vorbereiten über ein paar Sachen, die ich halt als Anspruch an mich stelle, vor allen Dingen das war mir halt wichtig, die ich gerne so machen würde, dass ich das Coaching auf der Ebene betreiben kann, in der ich will. Also Datenanalyse und Tracking-Methoden. Und ja, das habe ich jetzt sehr doll wahrgenommen in den letzten Zeiten, auch mir Gedanken zu machen über bestimmte Systeme. Da wird sich hoffentlich noch einiges bewegen, dass ich das auch mal nach außen präsentieren kann, dass ja, ich nämlich eine umfangreiche Methodik und Systematik habe, wie ich halt Leute quasi immer mehr auf sie individualisiere und das anpasse, das Training.
Ja, meine öffentliche Präsenz wird sich jetzt hoffentlich demnächst mal wieder ein bisschen nach oben schieben. Ich habe nämlich Bock, also richtig Bock, Reels aufzunehmen und ein paar Themen kurz runter zu handeln und auch ein bisschen intensiver auf den Podcast hier aufmerksam zu machen, weil eine Mitbewohnerin von mir hat jetzt hier auch mal reingehört und fand es eigentlich ganz witzig, dass sie, also sie kommt so aus der Physiotherapie, gibt Kurse im Gym hier, im Commercial Gym und hat natürlich so ein bisschen Berührungspunkte mit so Everyday Athletes quasi, also so Leute, die einfach ins Gym gehen, um da ein bisschen Ausgleichssport zu machen und nicht so wie wir Verrückten hier den ganzen Tag Powerlifting-Training zu machen. Und die meinte, die hat hier reingehört und hat die ersten 3 Minuten einfach kein Wort verstanden von dem, was wir erzählt haben.
Von den ganzen Fachbegriffen.
Ja, irgendwie, das war, glaube ich, die Folge, in der wir, nachdem wir über, ich glaube, Bankassistenzen oder Bankvariationen gesprochen haben im Flash or Trash.
Flash or Trash. Also ich denke mal, es ist ja auch so ein bisschen gewollt, dass wir jetzt nicht so unbedingt das Publikum ansprechen, ja, das noch nie was davon gehört hat. Vielleicht gibt es auch ein bisschen Anreiz, bestimmte Begriffe zu lernen und sich damit zu beschäftigen, aber sollten ein paar Zuhörer auch sagen, hey, ihr sagt dauernd irgendeinen Begriff, den ich noch nie gehört habe, schreibt uns das gerne.
Auf jeden Fall.
Und dann werden wir das erklären und auch versuchen dann natürlich ans Publikum dann immer mehr unsere Begriffswahl anzupassen, dass ja, ihr dann dem auch folgen könnt.
Ja, also da, es ist ja eh ein Podcast, ne? Das Format heißt, wir setzen uns hier hin und labern die ganze Zeit und je mehr Stoff ihr uns zum Labern gibt, desto besser eigentlich für uns, ne? Da müssen wir uns nicht so viele Gedanken machen. Ja, aber insgesamt Feedback ist sehr, sehr gut, also auch im Gym hören irgendwie einen Haufen Leute in den Podcast rein und das ist einfach echt, das ist ein geiles Gefühl. Also ich bin an dem Punkt auch mal wieder sehr, sehr dankbar, dass wir das hier losgetreten haben.
Ja, auf jeden Fall.
Freut mich sehr.
Also jedes Mal, wenn mir jemand sagt, ey, ich habe die Folgen gehört und meistens kommt dann gleich, ich habe jetzt alle Folgen erstmal gehört.
Ja, dann, irgendwie so.
Also, richtig krass. Also mich macht das total stolz und es gibt, glaube ich, keinen Punkt, an dem ich satt werde an so einem netten Feedback, dass euch das gefällt. Also
es kam auch noch nicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir kam noch nicht so viel Kontroverses. Also es hat sich jetzt noch niemand so Also ich habe so ein, zwei Dudes, die halt auch so ein bisschen tiefer drin stecken, auch woanders im Coaching sind und die dann immer mal ein bisschen genauer nachfragen auf jeden Fall, aber nicht so krass kritisierend und sagen, ey Leute, ihr habt ja komplett einen Dünnsinn geredet. Sowas kam auf jeden Fall noch nicht. Das ist ja auch ein gutes Zeichen für uns, aber vielleicht müssen wir ein bisschen, wir müssen kontroverser werden, glaube ich.
Ja, also ich habe ja jetzt auch schon wieder, wir haben ja neulich drüber geredet, einige Sachen, die ich nochmal ein bisschen korrigieren will oder wo ich nochmal genauer drauf eingehen will, wo ich auch gesagt habe, jetzt im Nachhinein, na, das habe ich vielleicht ein bisschen zu doll in die eine Richtung gepusht oder mitunter sich das halt anders. Und ich finde es auch wichtig, dass man auch zugibt, dass man halt fehlbar ist und dazulernen will, weil das soll ja auch ein bisschen der Podcast dokumentieren. So unsere Reise als Coaches und ja, unsere Gedanken vor allen Dingen, das sind ja wir erheben hier keinen Anspruch auf
Gesetzmäßigkeit eigentlich, ne?
Genau. Also wir beschreiben gerade, wie unsere Interpretation der Datenlage ist.
Ja, ja, würde ich genauso unterschreiben. Und das ist ja auch sehr, sehr interessant, dass wir also so vom Typus her ein bisschen verschieden, also nicht ganz so krass verschiedene, aber so unsere Foki sind halt ein bisschen anders gelegt. Du bist halt sehr, sehr versiert, was so die Datenausarbeitung angeht. Da bin ich nicht so drin. Ich versuche mich natürlich so ein bisschen auf Coaching-Philosophie, also wie trete ich mit den Leuten in Kontakt, worum geht's mir, wie gehe ich mit Zielsetzung um, wie gehe ich mit Kommunikation um und so weiter. Das ist ja dann so eher mein Fokus. Ja, was Kona macht, weiß ich eigentlich nicht. Der ist einfach ein geiler Typ und da scheint eigentlich alles irgendwie zu funktionieren.
Ja, ich glaube nur die Memes, ne? Also das ist ja, ein Game. Also die Memes, ja. Die Leute an, ja, kann man so stehen lassen.
Schön, dass du das versprochen hast. Ja. Genau, also nochmal abschließend, um die ersten 7,5 Minuten zusammenzufassen. Schreibt uns für Coaching. Plätze sind begrenzt. Also wenn ihr ein bisschen Geld sparen wollt, dann schreibt jetzt sofort an Max Rabe. Und ja, bei mir wird es auch langsam eng. Und wie es bei Kona aussieht, weiß ich gar nicht, ne? Aber der ist auf jeden Fall besser bestückt als wir beide zusammen.
Ich glaube, der ist einfach geil. Also
wohl,
in jeden.
Also, ja, stimmt eigentlich.
Wenn ihr einfach zu viel Kohle habt, könnt ihr auch Kona einschreiben.
Boah, da kommt er nicht gut weg, ey. Scheiße.
Du willst Kontroverse.
Nee, das ist völlig okay.
Kann er sich in den nächsten 2 Wochen mal wieder verteidigen hier im Podcast erstmal?
Ja, wird doch Zeit. Ja, wir wollten eigentlich Robin Manicki hier reinholen, aber es hat aufgrund der LM-Vorbereitung von Herrn Rabe hier mir gegenüber nicht ganz gepasst. Das ist auch völlig okay, finde ich. Da haben wir heute ein bisschen Zeit, um das Recap zu machen, weil ja doch ein bisschen was passiert. Von dir sind wie viele Athleten angetreten? Athletinnen und Athleten?
4.
4 Leute. Das ist schon knackig, ne?
Also, das ist schon knackig.
War das nur ein Tag? Es war nur ein Tag.
Zwei Tage. Zwei Tage und davor habe ich hier noch jemanden mit einem Wassercut oder mit einem Cut betreut. Ja. Das waren dann quasi 3 Tage mentale Achterbahnfahrt, sagen wir es mal so. Und ich kann ja einfach mal ein bisschen erzählen. Also
ja, bitte.
Es sind von mir 2 Damen am Samstag und eine weibliche, also 3 Damen, eine Masters-Athletin und 2 Aktive gestartet. Und am Samstag ein ganz frischer Trainee, der jetzt seit 2 Monaten bei mir ist, bei den Herren. In der offenen, also in der, nee, wie heißt das dann? Bei den Aktiven einfach.
Open
und Active, ja. In der offenen reicht es noch nicht ganz. Und
ist denn nicht irgendwie 83er?
Es gab wirklich sehr viel Drama. Also in der letzten Folge wurde schon angeteasert. Ich habe auch übrigens, bevor ich jetzt anfange zu erzählen, nochmal, ich habe mit denen vorher abgeklärt, ob ich das erzählen darf und ob ich den Namen nennen darf. Und ja, entweder haben sie das schon zugenickt oder ich weiß halt bei den Leuten, denen macht das überhaupt nichts aus, bei Zweien. Und da habe ich halt vorher gerne nochmal
nachgefragt. Oder es ist mir halt egal, ob sie zustimmen.
Genau, also ja, so. Nein, denke jetzt nicht, dass ich jetzt hier einfach das rausplaudere. Und ich finde es aber immer sehr interessant, das habe ich immer bei anderen Podcasts vermisst, dass man mal so richtig über bestimmte so Stories hört. Deswegen werde ich das jetzt mal ein bisschen ausführen. Wir hatten ja einmal Eva, die jetzt schon den Meet am Montag mal durchgezogen hatte und
also das war sehr Eva, motiviert, okay.
Die sehr motiviert dann reingestartet ist. Dann hatten wir den Michael, der jetzt neu dabei ist, der am Sonntag seinen ersten Meet hatte, der vor 2 Monaten so mit richtig Powerlifting angefangen hatte. Der hat immer mal ein paar Top-Sätze drin gehabt. Und ich glaube, Kea ist ja schon länger dabei, einer meiner ersten Athleten, die jetzt 2 Gewichtsklassen runter ist und halt jetzt noch diese 1 Kilo schaffen musste. Und Nadine, die eigentlich die Masters-Quali holen wollte. Ich kann ja damit mal ein bisschen anfangen. Das Problem war, wir hätten es gut geschafft. Es gab 2 kleine Probleme. Einmal ja. Das größte Problem war, dass man keine Masters-Quali mehr holen konnte an dieser Landesmeisterschaft für die nächste DM.
Why?
Der Gag war aber auch, man hätte die auch vor einem Jahr nicht holen können. Oder im Nachhinein ging es dann, hätte es doch gegangen, aus dem letzten Jahr die Quali zu holen. Das haben die halt ein bisschen verkackt. Also die haben beim BVDK auch angeschrieben und die haben halt gesagt, ja, ja, blöd gelaufen. Und aber in drei Bundesländern ist jetzt auch so blöd gelaufen und deswegen, ja, kann man sich jetzt da auf der LM nicht mehr die Quali holen für, weil das mit den Nachmeldedaten nicht mehr passt.
Also ach so, weil es zu knapp ist einfach, also weil es zeitlich nicht passt. Ja,
es war okay. Genau, es war übelster Blödsinn und eigentlich wäre das im Vorjahr auch nicht gewesen, aber es ging dann irgendwie mit Monatsumfang, wäre das dann im System anders gezählt worden. Also es war übelster Quatsch und wir waren dann erst sehr frustriert und dann hat es aber Nadine sehr entspannt genommen und gesagt, hey, na gut, dann ist jetzt kein Druck mehr. Das hat sie auch sehr gut getroffen, weil sie wurde direkt mal 9 Tage krank, 3 Wochen vor Miet.
Oh shit.
Aber auch so richtig mit, ich liege nur noch flach und kann mich nicht mehr bewegen, krank. Also 3 Wochen vor Miet hat sie minimale Gewichte bewegt und hat gesagt, ich habe hier nach 2 Sätzen immer abgebrochen, weil ich keine, also außer Atem war. Ja. Also so richtig schlimm. Und dafür war es ein unglaublich geiler Miet. Wir hatten halt, sie wollte, damit sie die Quali safe schafft, wollte sie eine Gewichtsklasse tiefer starten. Das waren aber nur so 2 Kilo. Und da war ich auch sehr zufrieden, weil wir hatten mal so ein Gespräch. Sie ist halt sehr gegen diese, ja, Diätkultur, sag ich mal, diese ganze Supplement-Kultur.
Mhm. Und verständlicherweise, so, finde ich auch okay.
Ja, auf jeden Fall. Und manchmal, also ich kann das, glaube ich, erzählen, weil sie das ja auch alles in ihrer Story öffentlich postet. Mhm. Sie hat dann halt, wir hatten nochmal ein Gespräch, dass sie sich, also dass es ja auch eine Art von Kontrolle über sie hat, wenn sie dann bestimmte Optionen sich deswegen verschließt aus Prinzip. Mhm. Und nachdem wir das halt so gequatscht haben und sie gesagt hat, na okay, ich glaube, wir haben auch gesagt, hey, du sollst nicht diäten, einfach nur ein bisschen gucken, dass man erwachsen ist. Und ja. Alter Schwede, sie war halt, es waren halt 1,5 oder 2 Kilo, ne? Und das war noch weit außerhalb vom Miet, da war noch Monate dazwischen. Sie war halt schon, weiß ich nicht, einen Monat vor dem Miet war sie schon beim Zielgewicht oder so oder noch 500 Gramm drüber. Mhm. Und ja, sie hat mir das sogar verschwiegen im Nachhinein. Ich war auch gedacht, also völliger Quatsch, warum eigentlich? Sie war dann irgendwann sogar 5 Kilo drunter, weil sie hat einfach gesagt, sie hat aufgehört, Süßigkeiten zu essen. Also so exzessiv. Mhm. Und ist einfach, weiß ich nicht, wie viel war es letztendlich, irgendwie 6 Kilo runtergedroppt.
Oha.
Einfach nur aufgehört, so ein bisschen, also so einfach
den Schrott reguliert. Ne?
Und ich habe ihr gesagt, bitte hör auf, ist wieder Quatsch, so wir dürfen jetzt nicht zu weit, dass du dich irgendwie komplett deine, also nach dem Miet gerne kannst du dich ja einfach, wie man sich wohlfühlt, aber man sollte ja auch nicht so krass das Gewicht nochmal variieren vom Wettkampf. Und ja, also sie ist dann mit 81 Kilo in der 84er gestartet und ja, dadurch, dass sie halt krank war, war das halt sowieso, ne, wir checken mal, wie es läuft. Und ey, wir haben es übelst abgerissen, also was das anging. Wir haben sogar ein Beuge-PA reinbekommen. Das war richtig gut. Und dann waren wir von der Relativwertung sogar besser als beim letzten Miet, 10 Dots oder so. Und ja, also es lief richtig gut.
Knackig.
Wir hatten
dann hitte uns doch mal mit den real numbers. Also was habt ihr gebeugt?
Oh Gott, Alter, jetzt ich bin noch komplett übermüdet. Aber warte, ich muss mir das BVDK-Plattform aufbauen. Was ich richtig cool finde, du kannst jetzt wie bei Lifting Cast BVDK-Meets in Real-Life-Time verfolgen und gucken, wie es gerade steht.
Ja, haben sie jetzt letztes Jahr oder Anfang diesen Jahres so eingerichtet.
Ja.
Finde ich sehr, sehr gut. Also, ja, der BVDK passt sich langsam dem technischen Standard an.
Ja, also finde ich auch mega cool. Mhm. Und warte mal, da bin ich jetzt. Warum willst du richtige Nummern wissen? Stress mich nicht.
Scheiße. Mann, jetzt machen wir hier Recap und jetzt müssen wir auch noch Nummern
droppen. Also ich habe richtig gelegen, 125, ich wollte nur mal gucken. Das war für sie ein Kniebeuge-Rekord. Dann in der Bank sind wir ein bisschen drunter geblieben, aber das Problem war ja, sie wurde ja auch zu PT-Implants, weil sie so aus dem Nichts auf einmal so eine Brustschmerzen hatte, dass sie nicht mal mehr die leere Bar anracken konnte. Also wirklich von einem Tag auf dem anderen. Alles cool, Maximalgewichte gebancht, ich fühle mich super, auf einmal konnte sie es nicht mehr anracken. Und da waren wir jetzt richtig nah dran. Wir haben aber direkt, also vorbereitet für die Miet waren wir top. Ich hatte mit allen ein Zielgespräch gemacht, dass wir gesagt haben, wir priorisieren verschiedene Ziele, damit wir dann Entscheidungen, ich hatte eine richtige Mietvorbereitung mit Sheets, Warm-up, alles war getimed, ich hatte 2 Leute, dickens Shoutout an der Stelle nochmal an Max Clear und Luis, die haben einfach mir so geholfen. Wir haben es halt so getimed, dass das Problem war, Nadine war halt Masters, das heißt, wir hatten 2 Flights, die parallel liefen. Mhm. Und in einem Flight hatte ich 2 Mädels, in dem anderen eine. Und das heißt, ich war die ganze Zeit auf der Plattform. Er hat das Warm-up mit denen betreut. Und als dann 2 war, waren wir zusammen auf der Plattform. Und das lief wirklich wie am Schnürchen. Ich habe auch nochmal mit denen gequatscht, ob sie sich, und die meinten, ey, es war so krass, wir haben uns so wohl gefühlt. Es war einfach so immer jemand da, der gesagt hat, was wir machen sollen. Und da habe ich mich wirklich gefreut, dass, weil ich finde das einfach wichtig, die Betreuung am Wettkampf, dass die läuft. Also ja. Wenn ich das schaffen kann, habe ich da echt versucht, alles zu geben. Ja, Bank lief gut, 72,5, da sind wir halt 5 Kilo unter dem PR geblieben. Aber das Wichtigste war bei uns, keine Schmerzen. Und wie gesagt, sie hat davor halt, ging gar nichts, sie war halt. Mhm. Also aus der Krankheit war halt wirklich richtig reingeschlagen. Also wir haben da, und Kreuzheben haben wir auch nochmal deutlich aus dem Training erhöht um 10 Kilo. Und ja, da wird es jetzt weitergehen. Also wir haben auch gesagt, wir holen uns den Kniebeugerekord, der sieht sehr gut aus. Und dann werden wir danach weitermachen. Und im Nachhinein haben wir festgestellt, dass wir sogar Relativwertung PR hatten. Dann kommen wir mal zu Eva, die ja den Mietfeuer aus Versehen im Training gemacht hatte. Mhm. Und es ist einfach unglaublich, wie diese Frau regenerieren kann.
Ja, ich finde es eigentlich, ich finde es nicht so sehr überraschend, muss ich sagen. Also als du das erzählt hast, dachte ich mir so, ja, es ist jetzt natürlich nicht so ganz nach Plan, aber ist okay. Also ich finde es jetzt nicht schlimm, ne? Also
ja. Also ich will nicht sagen, dass sie, dass wir das jetzt jedes Mal so machen werden, aber es hat ihr so eine Konfidenz gebracht. Mhm. Und was ich auch bei Eva beeindruckend finde, sie war halt, also ihre Verlaufsgespräche krankheitsbedingt vorher, ist halt mega beeindruckend. Und vor allen Dingen, was sie, ich habe sie gar nicht erkannt vom Selbstbewusstsein. Also es hat angefangen von der Mietvorbereitung, als wir dann nochmal besprochen haben nach ihrem Training, wie wollen wir den Miet angehen? Und dann habe ich gesagt, naja, ein Ziel wäre zu formulieren, dass wir zumindest schon mal dieselben PRs nochmal auf der Plattform bestätigen, die sie am Montag gemacht hatte. Und sie guckt mich so völlig verwirrt an, aber ich finde das jetzt kein Ziel. Und dann denke ich so, hä, warum nicht? Also ich finde schon, dass es eine gute Leistung wäre. Und sie guckt mich an, na, das werde ich ja sowieso machen. Ich habe die ja jetzt schon gemacht.
Ja, geil. Ich
so, okay. Okay. Und sie ist da hingegangen. Hat die 112 innerhalb nochmal wiederholt. Da wären auch noch vielleicht was drin gewesen, aber wir haben gesagt, ey, da wollen wir es nicht übertreiben, weil da war so ein bisschen Gamble, ob das klappt. Wäre auch geklappt, aber wir haben gesagt, wollen wir auf jeden Fall beim Kreuzheben noch was raufheben. Und halt die 80 Kilo. Die hatte sie auf diesem Testmeet gefailt. Mhm. Ihre Bestleistungen waren bis jetzt 75 Kilo auf der deutschen Meisterschaft im Bankdrücken und 77,5 im Training. Mhm. Die hatte sie auch gemacht an dem Montag und dann die 80 gefailt. Und es war halt technisch und wir haben gesagt, ich habe ihr gesagt, du weißt ganz genau, was du machen musst. Wenn du das technisch hinkriegst, machen wir die und durch den richtig getimten Miet und dann noch einem ordentlichen Taper, der bei ihr eher so aussieht, okay, wir erholen uns kurz von dem Miet 2 Tage und dann knallen wir direkt wieder rein, weil sie braucht den Stimulus. Mhm. Das hatten wir ja dann auf der Bank-DM und davor auch schon gemerkt und es hat auch super funktioniert. Also sie hat die 112 gemacht, da war noch ein bisschen Luft, dann hat sie die 80 gedrückt und es war bei den 77,5 schon lange, bei den 75 schon eine lange Pause und sie meinte so, nee, also im Training, ich habe sie so gequält mit Postbench mhm. und Softtouch zu üben und es hat einfach nur Bombe geklappt. Ja. Sie hat die 80 sich geholt, neuer PR, die sahen richtig gut aus und dann hat sie im Heben nochmal 2,5 Kilo auf ihren PR schon vom Montag nochmal draufgehauen und das war auch so geil. Sie stand da und hat sich einfach gefreut, die war so im Miet drin. Die stand da und hat einfach gelacht und hat gesagt, ich hole mir jetzt die 80 so, ich drück die jetzt so. Mhm. Und hat die gemacht und dann beim Kreuzheben gehe ich so zu ihr hin und sage ihr, so beim dritten Versuch, egal was du machst, zieh halt weiter und lass nicht los. Egal wie schwer es ist, immer weiterziehen. Und sie guckt mich so völlig verwirrt an und sie so, hä, wieso nicht loslassen? Ich zieh daran, bis es halt oben ist. So ja. Völlig, so, hä, wieso nicht loslassen? Natürlich, ich zieh halt, bis die oben sind. So. Ja. Ja. Und es war so cool, diese Confidence. Und genauso hat sie es gemacht. Und es war einfach, also das war richtig stark zu sehen, dass die einfach, also wir haben 20 Kilo draufgehauen vom August. Auf total. Und damit war ich richtig zufrieden. Dann kommen wir mal zu Kea. Kea hatte natürlich die größte Ambition. Die wollte die Quali holen für die deutsche Meisterschaft 390. Und wir haben so mit den 400 gespielt. Das war so das sekundäre Ziel. Primäre war die DM-Quali. Und ich nehme es schon mal vorweg. Der Miet ist absolut schief gegangen. Also das war der ihr schlechtester Miet bis jetzt. Sie ist 4 von 9 nur gegangen. Mhm. Und das Problem war, die Vorbereitung war, ich sag jetzt mal, okay, da gab es so ein paar Umstellungen, das war auch ein bisschen meine Schuld. Im Nachhinein, das habe ich auch sehr stark aus dieser Prep gelernt, dass ich nicht mehr Sachen optimiere, die gut laufen. Mhm. Ich versuche nicht mehr Sachen zu optimieren, die schon gut laufen. Da muss ich mir auch sagen, warum bist du nicht dankbar? Warum jemand, der 15 Kilo auf seine Bank haut in einem halben Jahr, der schon eine gute Benchpress hat, da muss man nicht optimieren wollen. Nee. Und das war aber nur, dass es halt ein bisschen zu intens war. Und ich denke sogar, der Taper hat dann trotzdem gut funktioniert. Das große Problem war einfach das Gewicht machen. Ich will gleich sagen, weil wir jetzt ja auch schon ein, zwei Mal auf Gewicht drüber geredet haben, es macht vielleicht so ein bisschen den Eindruck, dass die Leute hier irgendwie runterpushen wollen in irgendwelche Gewichtsklassen. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Das war einmal bei Nadine eine bewusste Entscheidung, die ich auch komplett offen gelassen habe. Und sie wollte das an sich sowieso. Ja. Ich habe sie ja dann eher noch abgehalten, weiter abzunehmen. Das war eher so ein Ding gesagt, bitte mach das jetzt nicht vor dem Meet. Und bei Kea war das eine bewusste Entscheidung. Sie hat sich auch unwohl da gefühlt und wollte halt schon immer eher in eine normalere Gewichtsrange für sie. Das hat sie jetzt auch super geschafft. Wir haben das Gewicht ja auch monatelang vorher gehalten. Also wir waren bei 77 relativ lange, 77,5 ungefähr und 76 ist die Klasse. Wir hatten jetzt also ein Kilo zu verlieren. Also ihr Durchschnittsgewicht war so 77.
Was ja eigentlich entspannt ist.
Nichts. Und ich habe vorher darauf geachtet und ihr gesagt, auf keinen Fall irgendwie Kalorienfeuer cutten, auf keinen Fall irgendwie iss genug Ballaststoffe, normal salzen, trink ordentlich, damit wir auch sicher gehen können, dass wir das dann wirkt. Aber als sie dann schon irgendwann meinte, wir sind bei 77 Kilo, war das halt für mich so, wir lassen da 3 Tage die Ballaststoffe weg und dann machen wir da gar nichts. Weniger trinken, noch mit irgendwie Salz. Und haben gesagt, dann so im Notfall können wir dann am letzten Tag so das Wasser ein bisschen runterdrehen. Aber so, ja, dass man dann ein bisschen weniger trinkt. Und dann, das war alles eher so geplant nach dem Motto, dann sind wir schon beim Zielgewicht und dann trinken wir halt so viel immer, dass wir da bleiben und dann wird das entspannt.
Ja.
So war der Plan. Jetzt haben wir aber nicht.
Das klingt ja nach einem richtigen Krimi, Alter. Es
war ein richtiger Krimi. Jetzt habe ich natürlich nicht mit einberechnet, dass manche Leute effiziente Körper haben. Und nicht so ein Durchfallkörper wie ich, der oder viele andere Männer, die einfach, also im Sinne von Stoffwechsel, aber auch wortwörtlich, die halt einfach mal auf Toilette gehen und dann verlieren die halt schon ein Kilo oder die einfach, wenn die mal Kaffee trinken oder ein bisschen zu viel Protein, dass die dann halt schon mehr loslassen aus, ich will es jetzt nicht zu weit führen, aber also ich muss zum Beispiel auch nie Wasser laden, weil ich so oft auf Toilette gehe am Tag und so viel trinke, dass wenn ich einfach aufhöre zu trinken, dass dann sich schon übelst viel rausgespült wird. Ja. Jetzt muss man aber sagen, das wurde mir dann auch von ein paar anderen Mädels bestätigt, bei Frauen ist das dann oft anders, auch so hormontechnisch, also zyklusbedingt auch ein bisschen, hatten wir da wirklich Pech gehabt. Und was soll
ja,
ich sagen?
Ja, das muss man ja auch noch berücksichtigen. Ne? Also Frauenkörper sind ja nicht Männerkörper, wo einfach das der ganze Monat lang komplett gleich läuft, sondern da gibt's dann auch mal Phasen, in denen völlig unbeeinflussbar viel Wasser eingelagert wird.
So. Ja, und das Problem ist da halt, wenn es der Stress irgendwie der Zyklus um eine Woche dann auch verschiebt, das war halt auch alles sehr problematisch. Aber ich habe mir gedacht, alles, was passiert, ein Kilo ist doch nichts. Also nur durch die Ballaststoffe, die man noch schon cuttet, muss das also man muss wissen, Ballaststoffe binden auch sehr viel Wasser dann im Darm. So, was ist passiert? Der Körper hat nicht mehr losgelassen und das Ziel war, dass wir 800 Gramm irgendwie drüber sind, mindestens am Abend vorher.
Mhm.
Das haben wir geschafft, aber sie hat den ganzen Tag kaum was getrunken. Also wirklich fast nichts. Und Abendbrote mussten wir dann auch weglassen.
Mhm.
Wir sind am nächsten Tag 100 Gramm über Zielgewicht aufgewacht. Das war dann auch schon so, okay, wir schaffen es, aber es hat dann ein bisschen losgelassen. Wir haben dann noch ein bisschen Wasser reinbekommen. Aber sie waren halt sehr dehydriert schon. Das Problem war, dann hat sich der Meet auch nochmal verschoben. Der war schon relativ spät, um 4, um 2 war Waage. Und dann hat sie auf um 5 verschoben. Und das große Problem war, sie hat halt dann auch mal nichts mehr reinbekommen. Ne? Ja. Also am Anfang hat sie halt gut getrunken und gegessen, aber unterm Strich war halt hat sie quasi nur das Wasser vom Vortag aufgeholt und dann aber den Tag nichts getrunken, wenn man es dann umrechnet irgendwie. Ja. Und sie hat halt eine Mahlzeit dann irgendwie drin gehabt, eine größere. Und da sie kein Armbrutfeuer hatte und es dann halt schon abends irgendwann war, war das halt viel zu wenig.
Ja.
Das waren halt, wir sind an Gewichten gescheitert, die wir in der Vorwoche bewegt haben. Und also das habe ich mir auch krass angekreidet und wir haben das auch nochmal ausgewertet und haben auch gesagt, wir werden das halt nicht nochmal machen. Und ich muss jetzt nochmal, also witzige Story dazu. Ich habe in derselben Zeit, wo sie um dieses Kilo gekämpft hat, nur durch Stress 2,5 Kilo verloren.
Ja, das ist krass, ne?
Ich hätte an dem Tag in der 76er starten können. Ich wiege eigentlich 78,5 Grad im Durchschnitt.
Krass, Alter.
Also so, um mal zu zeigen, ich habe nichts gemacht an meiner Ernährung. Nur durch Stress habe ich einfach 2,5 Kilo gedroppt. Und das hat mir aber nochmal gezeigt, wie unterschiedlich die Leute sind und dass man sowas komplett zumindest mal vorher antesten sollte, wenn man das plant. Und dass ich jetzt da deutlich, deutlich kritischer bin. Also das ist auch ein großer Fehler von mir im Nachhinein gewesen, sag ich mal. Also ich habe auch so gesagt, wir haben das ja beide, wir wollten das ja so machen. Und mit dem Wissen von damals sehe ich da auch überhaupt keine Fehlentscheidung. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall gelernt, dass das auch sehr, sehr schief laufen kann. Und ja, also der Miet lief scheiße. Wir haben dann mit 137,5 eröffnet, dann 147,5 im zweiten hat sie gefailt. Das hat sie halt die Woche davor im Training gemacht. Mit Luft nach oben ordentlich. Wir wollten eigentlich 155 ungefähr so anpeilen. Dann haben wir den zweiten nochmal wiederholt. Und da habe ich schon gedacht so, das wird nichts. Und Halleluja, ich muss dir das Video mal schicken. Also
ja, du kannst mir also von Kea, das Mädel, die kenne ich ja jetzt auch, aber da kannst
sie
du
hat
mir
eine alles rüber schicken. Unglaublichen Todesgrind hingelegt und hat wirklich, ich habe mal gezählt, es waren realistisch 5 Sekunden. Angefühlt hat sie es wie 10 Sekunden. Hat sie da an diesem Gewicht gegrindet. Der Spotter hinter ihr hat einfach so den Kopf geschüttelt, so nach dem Motto, ja, nee, das ist vorbei. Und sie hat diesen Scheiß noch rausgegrindet, hat krass, aber nicht bekommen wegen Abwärtsbewegung, glaube ich. Was halt übelst der Burner war und sie war halt dann schon am Boden zerstört, weil die Quali war schon hin damit. Alle Ziele waren eigentlich dann den Bach runter. Und ja, entsprechend war dann halt dann emotional alles am Ende. Aber also nochmal großen Dank auch an Max. Wir haben ja da versucht, sie euch echt aufzubauen und sie hat sich dann echt zusammengerafft und dann nochmal zur Bench durchgequält. Also was heißt durchgequält? Ich bin dann in den Warm-up und sie hat einfach gelacht und hat gesagt, ich komme jetzt so viel so vorbei, jetzt kann ich Spaß haben.
Ja.
Und das habe ich bei ihr noch nie so krass gesehen, diese Einstellung. Und das hat mich so gefreut, dass sie wirklich so den Sportler entdeckt hat in sich. Also dieses, dass man auch mal Niederlagen wegschlagen und dass man weiß, es gehört dazu. Und dass man einfach, wir haben vorher schon viel drüber geredet. Und diese Seite habe ich immer versucht, aus ihr rauszukitzeln. Und dann ist sie da auf die Plattform gegangen und es lief halt genauso beschissen weiter, weil ne, das, der, auf der Bank wirkt es noch stärker ab. Sie hat dann den Opener nicht bekommen, wegen, ach, das war auch, Alter, Lauchhammer, Alter. Front-Judge und Seiten-Judge geben gültig und ein Seiten-Judge, der sich nach hinten chillt und nicht mal runterbeugt, gibt ungültig wegen Tiefe. Und wir haben ja extra schon einen Finger enger gemacht, weil, und dann am Judge, mit einem Judge checken lassen, und zwar mit zwei Judges, ob das jetzt passt. Deswegen haben wir ja schon Finger enger gemacht. Und der gab halt ganz vielen Athleten ungültig wegen Tiefe als Seiten-Judge. Mal abgesehen davon, Kommando geskippt, knapp ungültig gewesen. Und du kannst dir vorstellen, die Stimmung war zum Kotzen. Wir gesagt, okay, wir erhöhen auf 80, das muss drinne sein und dann wir scheißen auf den Seiten-Judge. Was ist? Sie kriegt die 80 nicht hoch.
Alter.
Stimmung komplett am Boden. Und dann hat sie echt nochmal diese 80 gedrückt im dritten, sonst hätten wir den Miet gebombt. Und hat sich das total wenigstens noch geholt.
Uff.
Deadliften, mir war schon klar, sie hat gesagt, sie kam an und ich dachte, jetzt kommt, lass mal kurz reden und ich dachte, jetzt kommt, scheiß auf Deadlift, ich hab keinen Bock mehr. Und sie kommt einfach an, jetzt lass mal aber wenigstens YOLO machen beim Deadlift. Und jetzt Spaß haben so und ich so, ja, okay, let's go. Aber mir war natürlich nach diesem 10-Sekunden-Grind, der ist sie auch abgeklappt danach kurz.
Ja, Alter.
War mir schon klar, das wird nichts mehr und sie hat den Opener reinbekommen und den Zweitversuch, ich bin gerade, was habe ich vorhin gesagt? 4, 1, 2, 3, 4. Ja, und den Zweitversuch, der war aber schon, glaube ich, runtergesetzt ein bisschen. Also es war unser Plan B. Und ja, also das war, glaube ich, dasselbe, was wir auf dem Raw-Meet gemacht hatten. Und ja, den Drittversuch, da ging gar nichts mehr. Da war halt einfach komplett der Akku leer. Und ja, es war halt niedergeschlagenes Wochenende. Aber ohne Scheiß, wir hatten halt so einen Spaß. Das ganze Wochenende. Sie hat den nächsten Tag einen von unserem Verein komplett betreut, der nochmal zu einem PR verholfen, der hatte komplett anders shootet und den hat sie halt echt durchgepeitscht. Und da war ich so stolz, also wir waren so stolz auf sie, weil sie so krasses durchgezogen hat. Und da ist man pissed nach so einem Miet. Und das kann ich total verstehen. Und das geht mir, also ich, mir ist genau dasselbe ja passiert. Ich habe auch meine DM-Quali da verloren, die eigentlich im Sack hätte sein müssen. Aber sie ist, glaube ich, daran so gewachsen und hat das so krass noch durchgezogen mit so einem Mega-Mindset. Und wir wissen halt beide, dass das Training davor super lief und das ist halt wirklich an diesem Gewicht und wir haben uns beide angeguckt und haben gesagt, okay, das machen wir nicht nochmal. Also, ja. Das wissen wir jetzt einfach. Manchmal muss man das echt auf einen harten Weg lernen. Und ich bin super zuversichtlich, dass es jetzt mega weitergehen wird. Und dass ihr, glaube ich, daraus so viel mitnehmen wird. Und ich muss sagen, trotz so einem beschissenen Miet hatten wir so eine geile Zeit mit hier. Wir hatten halt noch zwei quasi Co-Life-Coaches, Miet-Coaches oder Assistenz-Coaches mit Max und Luis. Und wir haben so einen Spaß gehabt und darum gefeixt. Und es war wirklich so dieses Feeling, wo man mit dem Sport angefangen hat, weißt du? Ey, ja. Wir machen heute ein Max-Out. Und klar ist man ein bisschen pisst, wenn man das nicht schafft, damit, aber man hat einfach eine geile Zeit zusammen.
Ja.
Und wir haben so einen Spaß gehabt. Ja, das war einfach herrlich und wir sind, also ich glaube, wir sind alle draus gewachsen und lustigerweise haben wir dann gestern festgestellt, dass sie sogar trotzdem relativ PR gemacht hat mit von den Dots her. Und da haben wir schon gesagt, okay. Ey, wenn wir jetzt schon damit mit 4 von 9 schon eine bessere Leistung gebracht haben, wenn wir das nächste Mal halt die Leistung bringen, was dann sein wird. Und ja, also das war halt ein bisschen krasse Experience. Und den letzten kann ich noch ein bisschen kürzer abreißen. Michael hatte seinen ersten Miet nach 2 Monaten Powerlifting-Training. Er hat sofort gemerkt, oha, Miet ist ja doch was anderes, als wenn man im Training mit Kopfhörern sein Ding macht. Mhm. Er meint halt beim Squatten, Alter, meine Knie wackeln, meine Beine shaken. Und ich so, ja, willkommen beim Miet. Ja. Und hat aber überall sich PRs geholt, außer beim Deadlift. Da hat er die 200 gematcht auf Easy. Der war vorher absoluter Todesgrind. Und dann haben wir schon davor gesagt, er hatte sich eine Woche vorher, er setzt halt den Hook-Grip total falsch. Und das mir... Das habe ich vorher nicht gesehen. Ja,
weil er ihn überhaupt setzt und nicht
genau. Mixed Grip. Das ist und ich habe ihm das schon vorher gesagt, wir können halt 2 Wochen vom Miet nicht auf Mixed Grip switchen. Ja. Und dann habe ich gesagt, komm, es wird schon. Jetzt hat er sich dann natürlich hier noch was aufgeruppt so ein bisschen und dann beim dritten hat es nicht gehalten. Also der hätte das locker 10 Kilo PR gezogen. Ja. Aber ja, leider ist dann der Griff aufgegangen. Und dann habe ich auch gesagt, ja, wir stellen es auf jeden Fall danach um. Aber ansonsten überall PR, super Leistung gebracht im Vergleich zum Training. Super Stimmung und angekommen im Miet. Versuchsauswahl war, glaube ich, on point, auch für den Kopf. Und da, ich glaube, der ist jetzt heiß auf mehr. Also das war geil. Ein cooler Miet. Und insgesamt bin ich super zufrieden mit dem Wochenende. Ja, und auf alles, was danach kommt. Weil außer auf diesen verkackten Watercard halt, hat alles mega gut geklappt. Und alle wissen auch, dass es danach, also die haben jetzt alles natürlich erstmal eine Woche off, können machen, was sie wollen. Und das gönne ich auch allen. Aber danach wissen wir einfach bei dem, was funktioniert. Und es wird halt steil bergauf gehen.
Ja, auch von mir mal dicke Props an Kea. Es ist auf jeden Fall nicht leicht, mit so einem Rückschlag umzugehen. Da spreche ich aus Erfahrung. Also Bombout hatte ich schon und auch so mit dem Ziel, eine DM-Quali zu holen, in den Wettkampf zu gehen und nach der ersten Beuge schon zu merken, weiß ich nicht, ob das heute was wird und nach der zweiten Beuge zu wissen, dass das nichts wird, ist auf jeden Fall hart und da hast du dich auf jeden Fall härter durchgekämpft als ich. Dicke Props von mir an der Stelle. Also kannst du wirklich stolz auf dich sein, dass du das so durchgezogen hast und es sind ja trotzdem PRs bei rumgekommen und ich bin mir sicher, dass jetzt in den nächsten Monaten noch einiges geht und dass Maxi und ich wissen, dass so eine DM-Quali für dich drin ist. So viel dazu.
Das umfangreicher Recap.
Ist aber auch sehr erwünscht, also finde ich sehr gut.
Freut mich. Ja, ich finde es ja auch immer geil, sowas zu hören. Ich finde es immer spannend, so einzelne Stories zu hören. Und apropos einzelne Stories, ich habe gehört, es gibt hier noch so eine kleine Besuchsstory. Bei einem gewissen Fachgebiet. Ich weiß jetzt nicht, ich will ja noch nichts spoilern. Und Falk, erzähl doch mal, was gibt's denn noch Neues?
Es gibt, es ist eigentlich eine kleine Real-Life-Story aus der Zentrale. Ich habe heute versucht, einen Dermatologen aufzusuchen, weil mir ist im Gesicht irgendwie ein Haar eingewachsen und das tut weh wie die Hölle, Alter. Also auch so beim Bankdrücken, wenn ich so Druck im Kopf habe, dann fängt es an zu pulsieren wie Sau. Egal. Auf jeden Fall dachte ich mir so, okay, scheiße, vielleicht muss ich da mal eine Ärztin aufsuchen und war dann hier in der Innenstadt bei einer Ärztin, die ich jetzt nicht nenne. Und ja, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht so viel und nicht so oft irgendwelche Sachen mit der Haut, deshalb hatte ich jetzt hier in Leipzig auch noch keinen Dermatologen und bin da so auf spontan zur Akutsprechstunde hin, bin da rein, hab gesagt, jo, hier, dies, das, das ist mein Anliegen, können wir das machen? Und das Einzige, was die medizinische Fachangestellte dazu gesagt hat, ist, sind Sie bei uns Patient? Ich so, nee, Ja, dann können wir sie auch nicht behandeln. Fertig. Okay. Ja, das ist eigentlich so die Essenz der Geschichte. Ja.
Also ich weiß, du musst dich ja, aber dann wär doch, also normal, du musst dich halt registrieren erstmal als Patient, ne? Und dann füllt man halt so einen Schrips aus, damit man erstmal.
Ja, die nehmen keine mehr auf. So, das war ihr Kopf. Ja. Ist auf jeden Fall.
Und jetzt machst du die alte Messermethode oder was?
Ja, mal gucken. Mal schauen, ob man
so ein irgendwie stumpfes, rostiges Messer
in den nächsten, ja, in den nächsten Tagen irgendwo noch reinkommt. We will see. Ich halte dich auf dem Laufenden.
Das war eigentlich, Alter, schon, das war ist eigentlich so schon meine schlimm Story.
Ja, es ist echt furchtbar. Ne? Also ich verstehe dann auch, dass Leute dann so ein bisschen abgefuckt sind und sich denken, naja, egal was ich habe, ich gehe nicht zum Arzt, bringt ja nichts. Also entweder kann er mich nicht behandeln oder ich komme nicht dran oder mir kann nicht geholfen werden. So. Ich verstehe dann schon den Unmut der Leute und mir geht es ja dann ähnlich, weil ich mir dann denke, ja, wenn ich eh nicht drankomme, brauche ich auch nicht zum Arzt gehen. Fuck it. So. Also es ist halt aber einfach ein systematisches Problem.
Ja, ich weiß nicht, ob man dann halt woanders hingehen soll. Oder Termin oder weiß ich auch nicht, was dann die Idee dahinter ist. Also ja, ich fand das immer lustig. Auf dem Dorf hast du deinen Hausarzt.
Ja.
Oder du hast halt einen Vater, der Arzt ist und dann.
Ja, oder das.
Hast du das Problem nicht? Dann sagt nice ja. Mal, tut weh, wenn ich da drücke. Dann hör auf, da rumzudrücken. Aber ja, in Berlin fand ich es immer übelst easy mit irgendwelchen Doc-Lab. Zack, dann sucht ihr dir halt Termine raus bei allen Ärzten und dann kannst du es einfach online buchen. Das war immer geil eigentlich.
Da klingt ja, das ja vielleicht, so vielleicht setze ich mich hier dann im Anschluss an die Folge auch nochmal ran. Aber ja, ich habe so auf spontan nichts gefunden. Das war, ist ja jetzt halt ein ziemlich akutes Problem und ich dachte mir so, okay, akut Sprechstunde, akutes Problem. Ja, war nicht so einfach wie gedacht auf jeden Fall. Ja, und ey, ja, aber lass das mal abschließen, das ist eigentlich gar nicht so interessant.
Ja, ich wollte eben sagen, was machen denn deine anderen
Ja, das wollte ich auch
Einschränkungen.
Meine Knie werden besser, würde ich sagen. Also ich habe wenig bis manchmal sogar gar keinen Schmerz beim Treppensteigen. Und das ist echt, das ist ein Win. Das ist richtig cool. Meine Beuge läuft auch besser. Ich kann auch andere Beinübungen, sowas wie Beinpresse, unilateral und sowas, kann ich durchführen, ohne dass ich jetzt unter Schmerzen zusammenbreche oder so. Also es bewegt sich in die richtige Richtung. Ich kann auch die Rehab-Übungen jetzt ein bisschen besser ausführen, so, weil man sich, also ja, man macht halt Progress, ne?
Ja.
Das ist ein sehr, sehr schönes, sehr angenehmes Gefühl, dass es da in die richtige Richtung geht. Und ich, ja, damit wächst dann halt auch so ein bisschen diese Zuversicht, wieder an einen Punkt zu kommen, an dem man halt auch performen kann. Also man arbeitet jetzt so die Rehab-Übungen durch und merkt, wie der Schmerz langsam weniger wird, sowohl in besagten Rehab-Übungen als auch in den betroffenen Comp-Lifts. Ja. Und denkt sich dann so, okay, krass, ja, doch, so kann sich, also wenn da jetzt noch ein bisschen mehr Gewicht draufkommt und so und sich das wieder so bewegt, dann sehe ich da auch wieder PRs fallen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Also wenn es wieder in die Richtung geht, wird das,
glaubst du, das auch wieder
sehr fresh.
Hier, Lane Norton hat ja auch so einen Post, der jetzt ein paar Mal gerepostet wurde, hier in unserer Szene rausgehauen, nochmal das zusammengefasst, dass es halt wichtig zu verstehen ist, dass der Mensch sehr viel ab kann, wenn er daran gewöhnt ist und an diese ganze, ich glaube, wie heißt der Spruch von hier PT Implants, oder die haben es ja auch quasi irgendwo kopiert. Uff. Es ist es gibt keine Fragilität, nur Underpreparedness oder so ähnlich.
Irgendwie sowas, ja.
Also nach dem Sinne von, der Körper kann sich an fast alles gewöhnen, wenn man ihn halt graduell dahin bringt, und ja, meisten Sachen sind halt einfach nur Überlastungen, weil man noch nicht genug darauf vorbereitet war. Also es gibt ja Leute, die Searchers squatten mit komplett runden Rücken irgendwas oder machen Jefferson Curls. Und das Problem ist halt, wenn man entweder überfordert ist von der Leistung, also vom Volumen her, und es zu oft macht,
ja,
und nicht an die Workload gewohnt ist. Oder wenn man halt an generell eine Bewegung unter Beladung nicht gewöhnt ist oder eine ruckartige Sache einem widerfährt. Aber man kann sich echt an viel gewöhnen und man kann sich auch wieder an Sachen hintrainieren, wenn man es halt graduell macht. Das musste ich in meiner Reha lernen, dass man einfach langsam und stetig an sowas rangehen muss. Und dann, also ich squatte jetzt auch wieder mehr Volumen oder Sätze vor allen Dingen und deadlifte mehr, als ich je gemacht habe. Und mir geht es besser als Also weil einfach, ich brauche das jetzt sogar, damit es mir gut geht. Weil der Körper halt so daran gewöhnt ist und dann dadurch so stabil wird und quasi diese Preparedness quasi die Exposure überholt hat. Also, dass ich es einfach ab kann. Was sagen, ich bin jetzt dran gewöhnt. Und ich denke mal, bei dem Knieproblem hat sie ja schon, hat Emily ja schon gesagt, ne, das wird wahrscheinlich, sowas dauert halt einfach ein bisschen länger und da muss man ein bisschen geduldig sein. Und das ist doch mega cool, dass jetzt schon die ersten Fortschritte dazu verzeichnen sind.
Ja, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht so richtig dran geglaubt. Also sie meinte ja dann so, ja, in den ersten 3 bis 4 Wochen könnte, also wird auf jeden Fall schon ein bisschen was passieren. Und ich dachte mir so, ich mache jetzt hier seit einem halben Jahr, dreiviertel Jahr mache ich Sachen so, keine Ahnung, und nichts funktioniert. Wie soll das jetzt in den nächsten 4 Wochen besser werden? Ja, und dann funktioniert's halt einfach, weil so der richtige Ansatz gewählt wird. Und deshalb, auch an der Stelle will ich nochmal einen Aufruf starten, den kleinen. Powerlifting-Coaches sind halt im Regelfall keine Rehab-Coaches. Also wir sind ja keine PTs, ne? Wir sind ja nicht dafür da, um irgendwelche Verletzungen zu sowohl diagnostizieren als auch zu behandeln. So, unser Metier ist Programming für, wie werde ich maximal effizient, maximal stark. So. Und eigentlich sind wir erstmal für nichts anderes da. Es gibt dann so Leute wie Paul Schlüter, Shoutout an Fundamentalkraft an der Stelle, die halt, also deren Expertise über das Powerlifting-Coaching ein bisschen hinausgehen, die sich dann halt auf sportpsychologische Betreuung zusätzlich konzentrieren, aber das ist halt nicht bei allen so. Ne? Und deshalb möchte ich da, wie gesagt, nochmal den Aufruf starten, dass wenn ihr irgendwie Defizite erkennt bei euch selbst, die der Kompetenz eines Powerlifting-Coaches oder die über Powerlifting hinausgehen, dann sucht euch einfach entsprechende Coaches dafür. Ja, es gibt Menschen, die haben die Expertise. Wenn ihr euch ein bisschen mehr mit Ernährung auseinandersetzen wollt oder merkt, okay, ich habe ein bisschen Probleme mit meinem Körpergewicht oder mit meinem Körperbild oder so, dann wendet euch an die Coaches. Es gibt genügend richtig gute Ernährungscoaches. Ich persönlich kann jetzt halt nur Jen Harrington empfehlen. Sportpsychologische Betreuung, meldet euch bei Paul Schlitter, wenn es irgendwas anderes, was gibt's noch so? Ja, PT-mäßig, dann geht zu PT and Plans, wenn ihr irgendwelche...
PT ist aber nur Personal Trainer, aber Rehab machst du,
ja. Ja, so Rehab-PT-Kram, dann ja, geht zu PT and Plans und lasst euch da einfach ein bisschen besser und zielgerichteter beraten.
Ja. Ich glaube, das muss man auch als Coach, ich dachte auch immer, als Coach bist du besser oder professioneller, wenn du von allem eine Ahnung hast, was ja auch stimmt, aber ich glaube, man sollte nicht seine Expertise dann überschätzen und das sollte immer einen präventiven Effekt haben oder wenn jemand was Leichtes hat, dann kann man natürlich versuchen, das selbstständig zu machen als Coach oder sollte man so ein paar Tools zumindest haben, wo man so kleine Wehwehchen in den Griff kriegt und auch das einschätzen kann ein bisschen, aber es ist halt das Gegenteil von professionell, wenn man versucht, Probleme zu lösen, die nicht in der eigenen Kompetenz liegen. Und das sieht man ja auch bei den großen Coaching-Teams, die haben halt ihren Staff. Oder die haben halt Leute, auf die sich beziehen können in den verschiedenen Fachgebieten, wie Meat Day, Nutrition oder, was du schon sagst, ne, Rehab und so weiter und so fort. Und das hat man ja gesehen, ne, dass ich da auch nicht, obwohl ich schon das Gefühl habe, dass ich da für Ernährung einen relativ guten Draht habe und sehr viele Grundlagen weiß, dass wenn es dann um spezielle Fälle geht, ich glaube, so kann man es stehen lassen, ne? Wenn jemand da spezielle Defizite in irgendeinem Bereich hat oder Interesse oder sich da verbessern will, dann sollte man auch jemanden finden, der da spezialisiert ist.
Völlig
auf sich
richtig.
Genauso.
Ja. Völlig richtig. Yes, Sir. Wie läuft eigentlich dein Training? Du hast ja die Woche bei uns zumindest... Also du hast ja in deine Story und auch bei uns in die Podcast-Gruppe ein bisschen was reingepostet.
Ja, bei mir läuft es mega gut. Also ich hatte einen Tag so ein bisschen, ich musste ja wegen der LM, musste ich jetzt mein Training von Montag bis Freitag irgendwie unterkriegen. Musste dann immer deadliften nach dem Squatten direkt, also den Tag nach dem Squatten. Und eigentlich mache ich da immer gerne ein paar Tag Pause. Ich hatte dann halt...
Verständlich.
Ja, ich hatte dann halt dann an meinem zweiten Deadlift-Tag konnte ich dann nur um 2,5 Kilo quasi das von der Vorwoche erhöhen. Bei meinem primären und dachte so ein bisschen, okay. Ich bin halt noch ein bisschen fatigued von gestern. Hatte jetzt natürlich gewünscht, dass ich immer weiter 5er drauf baller oder mehr und dachte so, okay, vielleicht kommt jetzt auch langsam mal wieder so normaler Trainingsfortschritt nur und ich komme jetzt erstmal im Level an, wo man sich was erarbeiten muss. Ja, Pustekuchen. 2 Tage später habe ich dann 7-mal gesquattet. Ich bin jetzt auf den Rep-Zahlen auch angekommen, wo ich hin wollte und auf dem Rap- und Satzzeilen, sagen wir mal so. Und die sind geflogen. Also das war wirklich lächerlich. Und ich dachte mir so, oh, wie geil. Es war einfach so herrlich. Und da wusste er aber schon, okay, heute 3x7 squatten und morgen 3x7 heben, das wird nicht lustig morgen. Und Junge, ich bin dahin und der erste Satz war, also ich habe, wie gesagt, die 172,5 dann gehoben und das war schon so ein bisschen schwer und habe gemerkt, hey, komm, ist trotzdem 2,5 Kilo mehr als letzte Woche und stetige Veränderung und klar, jetzt nach direkt am Squatten ein bisschen anstrengend. Jetzt war ich an dem Tag, wo ich die 7er mache. Und ich denke mir so, what the fuck, das war lächerlich leicht. Also es war wirklich wie so einfach aufstehen. Hau halt 2,5 Kilo hoch beim nächsten Satz. Denke mir immer noch so, hä, es war noch leichter. Hau halt die 170 drauf und die waren einfach noch leichter. Also ich habe die 170 mal 7 gemacht, was zugegeben kein schweres Gewicht ist, aber ich hätte direkt nochmal 7 machen können. Ich habe wirklich so, wollte Slack ziehen und auf einmal merke ich, die Hantel hebt ab. So beim Slack, so bist du, ich ziehe so ein bisschen an und merke so, what the fuck, die Hantel hebt ab und dann tschuh, reingeknallt, das Gewicht ist einfach hochgeschossen und oh, ich liebe das so einfach so 7er zu rappen und merke einfach, ich klebe mich rein und dann kann ich das halt hochballern und es ist so ein geiles Gefühl. Und
einfach
und
deutscher Aiden Potts.
Alter, ich habe wirklich, ich habe mich wirklich so gefühlt. Oder wie so Austin, der sich einfach so Slack zieht und die Hantel hebt schon ab und dann bam, einfach reingeknallt. Es war so ein geiles Feeling und ich habe die 170er ohne Scheiß, da habe ich gemerkt, ich knall halt so durch, dass ich die halt übelst runterpreschen lasse und habe dann auch versucht, ein bisschen langsamer zu heben und dann wirklich so langsam abzulassen und beim langsam ablassen habe ich gedacht so, sag mal, das sind so 120? Das kann nicht stimmen. Also wirklich, das ist so, kennst du das? Also das habe ich vielleicht so dreimal im Leben, das habe ich dreimal in meinem Leben gehabt, so wirklich Tage, wo ich denke, das kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen und wo du dreimal nachzählst, so die Platten und dachte so, ich habe es dann wirklich so ganz langsam abgelassen, hat sich so leicht angefühlt. Und halt vor 2 Wochen habe ich an 160 gezogen und dachte mir so, boah, das sind doch nur 160. Warum ist das so unnötig schwer? Und also es klappt gerade. Ich bin gerade sehr zuversichtlich, dass ich das, was ich damals gesagt habe, so wenn ich jetzt meine Schmerzen im Griff bekomme, weiß ich ganz genau, was bei mir funktioniert, hat sich jetzt noch mehr bewahrheitet.
Ja.
Und das wird sich aber natürlich noch rausstellen, ob das so ist. Also da würde ich jetzt auch nicht sagen, da bin ich 100% sicher. Aber es fühlt sich gerade so mega gut an, dass ich jetzt, wo ich die Reha quasi fertig habe und dann schon gemerkt habe, so boah, also jetzt muss ich mal wieder normale Trainingsaufteilung machen, weil es jetzt gerade so viel, dass ich wirklich krachen gehe. Und jetzt fühle ich mich so fit und ja, weiß ich nicht. Dieses Gefühl kannte ich früher nicht, was PRS so gesagt hat. Do you feel strong on the day? Do you have the pop and everything? Und ich so, hä? Ich kenne nur, dass ich mich komplett im Arsch fühle. Bringst du ja trotzdem irgendwie. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Und das war zum ersten Mal so, dass ich sage, so, ja, ich bin ein bisschen schlapp und dann auf einmal, also, ach, es war so schön.
Aber diese Feel the Pop, ich hatte so eine Phase letztes Jahr eigentlich, da ist meine Beuge komplett abgegangen. Da habe ich mich einfach unter die Hantel geklemmt und es ging alles. Also da hatte ich so einen Moment, wo ich mir dachte, wow, krass, okay, das also 220 sollten sich nicht so schnell bewegen können. Ich vermisse es so, weißt du, dass du dich sagst, boah, das ist aber auch immer, wenn du es gerade nicht haben kannst, ist es am schlimmsten. Ne?
Das ist auch das Ding, ich gebe jetzt nicht damit an. Also es ist nicht so, ey, guckt alle, wie geil ich bin, sondern ich genieße das einfach gerade so doll, weil ich ganz genau weiß, wie vergänglich das ist. Und es läuft halt bei allen drei Lifts. Ich meine, gut, ich komme aus einer Reha, ne? Da kommst du immer schneller wieder hoch, aber einfach wie schnell das geht und wie schnell sich mitunter bewegen sich jetzt schon Lifts schneller, die Gewichte, als zu meiner besten Zeit. Und auch bei der Bank, Halleluja, jetzt wo ich keine krasse Dip-Session mal gemacht habe, irgendwie mitten, oder wo ich mal die Tage krass aneinander schieben muss.
Ja.
Bench ich auch auf Reps auf einmal richtig gutes Gewicht und maximale Volumen, kann mich auf einmal steigern in den Rap-Sets regelmäßig. Ich musste jetzt sogar doch mal meine 2 schwersten Tage, die eigentlich einen Pausentag dazwischen haben, nacheinander jetzt fahren durch den Meet und das ging. Und ich habe keine Schulterprobleme gehabt und das ist bei mir wirklich, also wir können gleich mal über Topsets reden, also ich finde das ganz interessant gleich noch als Thema, ganz gut Anschluss. Ja. Aber seit ich die Topsets rausgenommen habe, ich werde jetzt wieder ein Topset reinmachen. Aber auch dadurch, dass ich die 2 Tage jetzt nacheinander hatte, das waren 6x, also erst 8x2 und den nächsten Tag hatte ich 6x3er.
Ja.
Und die sind auf jeden Fall so gemacht, dass man da dazwischen eine Pause machen sollte. Ja. Und die gingen. Natürlich habe ich gemerkt, ich bin K.O., aber die Barspeed war in Ordnung dafür und die Leistung war auch in Ordnung. Und ich habe den nächsten Tag nichts gemerkt. Also glaube ich nicht, dass es so krass an der Frequenz lag, sondern wirklich eher an diesen zu vielen Top-Sätzen. Ja. Und ja, ich mache gerade in allen Fortschritten und ich habe verdammt gar keinen Bock, dass es wieder normal läuft, das Training. Aber sehr bald mich wahrscheinlich wie ein Hammer erschlagen wird, dass holt, die Realität wieder ankommt. Ein,
ja. Ja, da, aber da habe ich zu diesem Topsatz-Thema habe ich auch nochmal kurz einen Punkt. Mit King Sergey, mit dem ich jetzt seit einer Woche, zwei vielleicht zusammenarbeite, hat sich jetzt ein bisschen was rausgearbeitet mit der Zeit. Der kommt ja gar nicht aus dem Powerlifting. Der hat ja mit Powerlifting jetzt erst seit zwei Wochen so richtig was am Hut. Kommt ursprünglich aus dem Weighted Calisthenics und hat letztes Jahr mal so eine 12 Wochen Bodybuilding Challenge gemacht. Also erstmal ist es wirklich insane, wie der auf Training anspricht. Der hat schon von Haus aus eine recht gute Struktur, hat er aber in seinem Leben vielleicht 12 Wochen lang Beine trainiert und es ist, und das ist schon wieder eine Weile her und seitdem halt auch wieder nicht mehr. Und es ist wirklich pervers, was der für eine Struktur in den Beinen hat. Egal. Bei ihm hat sich jetzt so ein bisschen rausgearbeitet und das werden wir jetzt auch wahrscheinlich implementieren, dass er diese Topsets am Anfang gar nicht so geil findet vom Gefühl her. Also, okay, wir machen jetzt eine Beuge und wir gehen mit einem Top-Double oder Triple rein. Da fängt er an, das Gewicht zu bewegen und das fühlt sich einfach nicht gut an für ihn. Es ist unsicher, es ist, er kriegt dann so, er hatte als Kind mal einen Leistenbruch und hat deshalb immer mal so ein paar Problemchen. Ja. Die wir jetzt natürlich auch angehen. So gut es geht, so gut es im Rahmen von Powerlifting-Coaching möglich ist. Ansonsten wird er natürlich weiterverwiesen. Ihr wisst Bescheid. Und es ist jetzt so, dass er so in Eigenregie hatte das angefangen und hat mir dann dazu einfach Feedback gegeben, dass er so ein paar einfach, ich glaube, Achter oder so vorne wegballert. Er ist jetzt so von der Load her eh noch nicht so hoch. Also wir bewegen uns bei der Beuge so zwischen, also Arbeitsgewichten natürlich, irgendwie so zwischen 110 und 130 Kilo. Ja. Das ist für jemanden mit 1,93 und 95 Kilo Körpergewicht jetzt keine große Belastung, logischerweise. Und macht dann vorher einfach ein paar leichtere Sätze für Vierer bis Achter, je nach Übung, und geht dann hoch. So, und ich will das auch mal tracken. Das ist jetzt erstmal nur der Einwurf dazu, dass es halt auch so funktionieren kann.
Also immer, mit wie viel macht er dann die Achter davor? Wenn jetzt zum Beispiel 120, 130?
Ich schaue einfach mal rein. Hier ist er.
Wenn du mal guckst, also hört sich jetzt auch nicht verrückt an, ne? Vor allen Dingen, wenn jetzt diese Intensität das Neue für die Leute ist, dass die da erstmal überfordert sind und dann länger brauchen quasi, um warm zu werden oder sich daran zu gewöhnen.
Das ist eh völlig normal, ne?
Einfach so oder so Ascending-Sets, dass die dann funktionieren, ne? Ja. Dass die erstmal ein paar Sätze brauchen, um so reinzukommen und die werden pro Satz auf einmal besser, weil ja nicht die Ermüdung oder die Leistung das Problem ist, sondern wirklich erstmal dieses Klarkommen auf den Stimulus, ne?
Ja, ja, hat jetzt 7er mit 80 gemacht, also eine Beuge, die, naja, Kreuzheben hat er schon gut durchgezogen, das finde ich schon mal sehr stabil. Bank hat er eigentlich so Ascending Singles bis 110 drin gehabt, hat jetzt einfach mit 100 ein paar Vierer vorher geballert und hat dann zwei Singles mit 110 gemacht und die waren eigentlich auch ganz gut. Da ist aber auch technisch aber noch eine Menge raus.
Was macht er denn als Topsatz, wenn er so, was hast du gesagt, 7x90?
7x80. Ja, das waren Straight Sets, da habe ich ihm eigentlich 5er reingeschrieben, die hat er dann so autoregulativ hochgeballert auf 7er at RPE6. Da arbeite ich zum Beispiel jetzt auch nicht mehr so viel mit Topsets. Gerade wenn ich Leute habe, die so ein bisschen in den Sport erst reinfinden, warum nicht Straight Sets ballern oder Ascending Sets? Also warum müssen wir jetzt schon von vornherein irgendwie mit Top Singles, Top
Vor allem, wenn man halt die Wiederholungssachen wahrscheinlich jede Woche um 5 Kilo steigern kann.
Ja.
Ja. Oder dann hat man eher so einen Top-5er vielleicht oder sowas, erstmal um die Leute da ranzuführen, glaube ich. Ja. Ne? Ja, das mache ich jetzt auch sehr gerne. So eine Blockstruktur, dass halt ein Topset so 4er, dann nächsten Block 3er, dann nächsten Top Doubles oder so, dass man immer dieses Topset um 1 senkt, wenn man jemand dann noch sehr weit fern davon ist.
Ja. Und ja, die können es dann auch ab, ne? Also wenn du, ja, eben, so wenn du Leute hast, die jetzt schon seit Jahren dabei sind und du ballerst dann irgendwie dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber so, du machst so 5x5, 4x4, 3x3 mäßig. Das kann dann schon sein, dass die
Starting Strength.
Das ist nee. Dieses, ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob es bei Starting Strength drin steht, aber ich glaub, so, weißt schon, was ich meine. So, was ja. mal so, ich habe das früher einfach so intuitiv gemacht, so, weil ich mir dachte, okay, irgendwie muss ich ja Progression erzielen. Und habe dann halt nur so eine Woche 5x5 und so weiter. Ja, mit Leuten, die neu im Sport sind, geht es eigentlich ganz gut, aber so, wenn du jemanden hast, der das schon sehr lange macht, dann killst du den damit unter. Also auch gut weg.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Einstieg, dass man so eher Rap-Top-Sätze hat, ne, und die dann irgendwie langsam dran gewöhnt und ja, die werden halt sowieso, ne. Also, was ich ganz interessant fand, ich habe von Brian Mayner, glaube ich, Mayner wahrscheinlich, ja, einen Podcast gehört, da haben die sich so ein bisschen über verschiedene Arten der Ermüdung unterhalten. Und ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gehört hast, aber wenn wir so über so, mein ZNS ist fried oder meine ZNS-Fatigue, dass es ja eigentlich überhaupt nicht das Nervensystem ist, was man meint. Also dieses typische, wie man sich nach einem Meat fühlt. Oder wenn man halt so ein Topset gemacht hat und man fühlt sich noch voll fried davon.
Ja.
Eigentlich ist ZNS Fatigue eher das, was man so bei High-Rap-Sachen hat, die nah am Muskelversagen sind. Das ist das zentrale Nervensystem. Das recovert sich eigentlich relativ schnell. Ich weiß gar nicht, wie der richtige Begriff ist für das, was wir meinen. Ich glaube dann so Peripheral Fatigue oder so. Aber was ich interessant fand, was er erzählt hat, von der Ermüdung her, theoretisch sollte ein Single, jetzt sagen wir mal so 7 oder 8, das sollte für das Nervensystem ist es nicht so fatiguing oder es ist akkumuliert nicht so viel Erschöpfung. Die größte Erschöpfung, die halt so eine typischen Top-Sätze generieren, sind einmal in den passiven Strukturen. Ist logisch, klar. Mehr Intensität bedeutet halt immer mehr Last auf diesen passiven Strukturen. Das heißt, das ist was, wo man Wear and Tear eher am ehesten entwickelt. Und das zweite ist psychologische Fatigue. Und das hat bei mir dann übelst Klick gemacht, weil einmal, um mein Bankbeispiel abzugreifen, ich habe halt immer irgendwann so ein bisschen Schulterprobleme entwickelt. Das liegt auch daran, dass ich bei hoher Intensität dadurch neige, manchmal mit der Schulter rauszudrücken mit der einen. Aber es ist doch einfach, ich trainiere natürlich viel Volumen und ich will das ja auch steigern und ich merke ja jetzt, das bringt auch voll was. Aber wenn ich am Limit bin und dann halt relativ häufig Topsätze mache, ich habe die bei der Bank regelmäßig, weil das funktioniert bei vielen Athleten cool. Gut, dass ich dir dann immer so ein Topset am Anfang reingebe. Müsste ja nicht immer ein Single sein. Der ist dann auch nicht jeden Tag super schwer. Bank kann man ja schon eher schwer pushen. Aber dass ich bei mir gemerkt habe, dass das dieses bisschen zu viel ist oder unnötig zu viel. Und jetzt habe ich diese Topsätze einfach mit einem Satz mehr ersetzt, kann viel mehr Volumen ballern, mache Fortschritte. Und jetzt werde ich wieder versuchen, einen Topset mal zu integrieren, dass ich natürlich trotzdem genug noch Exposures zu einem schweren Single habe.
Ja.
Und da habe ich dieses Passive Tissue, also diese Bänder, Sehnen, Muskelfaseransätze, dass das halt eher darunter leidet, das kann ich damit, glaube ich, besser regulieren.
Ja.
Und das zweite Ding, so psychologische Fatigue, das kann ich auch komplett nachvollziehen, weil man hypt sich und ich glaube, dass man kennt das, ne? Also bei der Beuge ist es bei mir so ultra krass, dass ich ein Triple API 7, API 8 ist bei mir so ein psychologischer Druck. Und ich bin danach so K.O. einfach, mental. Ich kann danach einen Satz noch gut ballern total. Und dann ist bei mir vorbei. Dann zittern meine Beine und ich hatte jetzt bei Nadine auch den zweiten Topsatz und auf einmal ist sie so abgekackt an ihrem Main Day. Und wir denken so, warum? Was passiert denn hier? Und dann habe ich es auch leichter gemacht. Und dann haben wir mal ein bisschen drüber geredet und meinte, ach, sie muss sich dann auch immer so, ist da nicht richtig reingekommen in dieses, okay, jetzt muss ich Gas geben, Mindset. Und dann habe ich gesagt, nachdem ich das gehört habe, so, ey, du, ich glaube, kann das sein, ich will mal deine Reflexion, kann das sein, dass sie jetzt einfach so ein bisschen zu viel Willenskraft abverlangt? Und dann sie sofort so, ja, total, dass sie dann halt nicht genug Willenskraft aufbringt, regelmäßig dann so ein 2, also in ihrer 2 waren es nur 2, aber die ist ja auch 40 Masters-Athletin, so, ne? Da ist es dann halt was anderes als irgendwelche jungen Hüpfer, die wir jetzt im Verein haben, die du jeden Tag quasi gegen die Wand rennen lassen kannst und den nächsten Tag wieder aufstehen. Und das fand ich super interessant, das unter so einem Aspekt zu sehen, was für eine psychologische Kapazität einfach, oder also psychologisch nicht im Sinne von Willen, doch so Überwindungskraft vielleicht, Willenskraft, die man neben dem Stress im Alltag halt aufbringen kann, wie oft man, dass das ein ganz guter oder wichtiger Faktor dafür ist, wie viele Topsätze oder wie viele schwere Topsätze man integrieren kann.
Ja. Ja, krass, es ist, also erstmal das und dann hätte ich nochmal, das hatten wir in irgendeiner der ersten Folgen hatten wir das Thema mal bei den Back-Off-Sets, wie die gestaltet werden. Und da habe ich, glaube ich, dann mit Kona drüber ein bisschen referiert.
Das ist so ein Podcast hier mal,
ja, das so Ascending Back-Offsets halt auch so eine gewisse Bewandtnis haben können, weil Leute dann so nach ihren Top-Sets so ein bisschen abflachen. Und das gar nicht so sehr mit der Fatigue zusammenhängt, also mit dieser klassischen Ermüdung, so ich habe mich jetzt einmal so überwunden oder habe so Willenskraft bewiesen, konnte mich aufhypen und so. Und das hat mir jetzt Energie abverlangt. Das tut's natürlich, will ich gar nicht absprechen, aber auch so, okay, ich habe jetzt den Topsatz drin und alles andere ist egal. Und davon ein bisschen wegzukommen, und das ist auch so ein Faktor, den ich da nochmal mit reinwerfen würde. Weil klar bist du auch ermüdet von sowas, aber manchmal ist es auch so dieses Abhaken von Dingen. Und wenn du einen Topsatz hast oder so topsatzbasiertes Training, ist es ja oft so, dass du ins Training gehst, du dir vorher auch nur den Topsatz anguckst und dich darauf irgendwie vorbereitest und das visualisierst, bliblablub, was weiß ich nicht alles.
Und dann ist man und ja dann, danach voll euphorisch, postet das erst schon mal direkt auf Instagram, bevor man weiter trainiert, und dann ist das Training eigentlich im Kopf schon durch.
Genau, so. Und das ist so dieser Sean Noriega-Ansatz, ist das ja eigentlich von so, ey, also deine Back-Off-Sets sind viel wichtiger als dein Top-Sets. Ja. Dann ist zum Beispiel Ascending-Gestaltung so eine Methode, daran zu gehen. Aber das kann man natürlich auch anders machen.
Es kommt, glaube ich, immer drauf an. Ich habe zum Beispiel auch Leute, die sagen, das hatten wir jetzt gerade das Thema, was ich bei Kona cool fand, dass er gesagt hat, es ist auch spannender, wenn man ein bisschen Ascending-Set oder ein Top-Set in so schweren Accessories hat, wie Dumbbell Press oder ADLs, das habe ich mir auch total genommen. Und du kannst da voll reinspielen in die natürlichen Präferenzen, glaube ich, des Lifters. Also ich werde das jetzt mal öfter ausprobieren, und bei mir persönlich hat es schon mega Spaß gemacht, dass man, ich habe es auch mal probiert mit Ascending Sets, das klappt bei mir zum Beispiel, jetzt beim Deadliften scheint es ja zum Beispiel gut funktionieren bei den Siebern. Aber bei der Beuge, vergiss es. Ich habe es neulich auch wieder gemerkt, da mache ich genau das Gegenteil, dass ich dann prozentbasierte Dropsets habe, also ich mache einen Topsatz, dann ein schweres Rapset und dann halt leichte Rapsets. Das hat auch bei mir viel besser funktioniert. Ich kriege einfach mehr Volumen rein, ein bisschen mehr Peak Exposure, als wenn ich die, ich dachte mir immer so, ja, warum lasse ich die nicht gleich? Dann hat man viel bessere Trackability natürlich und kann, wenn man jetzt einen Satz erhöht oder verschiedene Blöcke vergleicht, viel besser konstant. Aber das ist es nicht wert. Ich finde es wirklich cooler, wenn man diese Patterns entdeckt, dass man wirklich so ein, zwei Sätze ballern kann und danach flacht man einfach ab, egal was man macht, dass man eher mit so Drop-Offs arbeitet und das dann auch ausnutzt. Beziehungsweise, wenn man merkt, dass man so ein bisschen wieder reinkommen muss nach einem Top-Set, ne? Oder generell in einem Accessory reinkommen muss und sagt, okay, ich kann einen Satz mal Gas geben. Zum Beispiel bei ADLs oder ADLs ist, glaube ich, ein cooles Beispiel, ne? Dass man den ersten erstmal so ein bisschen reinkommen muss. Und wenn man aber alle durchballert, ist man halt komplett krachen, geht man halt komplett krachen. Und so kann man den nochmal motivieren. Okay, jetzt der letzte Satz, da kannst du mal mehr machen, dass man so Ascending-Sets wählt. Das fand ich auch richtig cool als Inspiration. Das hat mir auch zu Herzen genommen.
Voll. Wollen wir nochmal, jetzt, wir sind jetzt schon bei einer guten Stunde angekommen, wollen wir nochmal zum Abschluss das besprechen, was so unsere letzte Woche oder deine letzte Woche im Themenbereich wissenschaftlicher Recherche geprägt hat oder bestimmt hat. Möchtest du uns da nochmal einen kurzen Abriss geben? Es geht um Hypertrophie.
Genau, es geht so um die Assistenzübungen für unsere Main Mover in den Competition Lifts. Also bei der Bank sind es so die vordere Schulter, die Brust, der Trizeps, beim Beugen Quads und Glutes und vielleicht Adduktoren oder so. Mhm. Und beim Heben auch Hamstrings, Glutes, Quads, je nachdem wie man steht, Adduktoren. Ich will jetzt hier natürlich nichts vergessen, aber ich hatte, wir hatten ja selber auch mal über das Thema geredet, hier mit den Deep Stretch und Super Deep gehen, also alles, was so RP, Renaissance Periodization, was die halt gerade sehr favoren, diese super kontrollierte Exzentrik, dann wirklich super deep in den Stretch gehen. Und das hat ja dann mitunter auch lächerliche Züge angenommen. Da hat sich, also das war wirklich mit Thomas Geider jetzt ja so ein Ding, wo wir uns über, ich habe es kurz nochmal erwähnt am Ende des Podcasts, dass hier Milo Wolf ja anstatt Leg Extensions zum Beispiel diese Reverse Nordic Curls vorschlägt. Das heißt, man kniet sich hin
oder und lehnt sich so weit nach hinten. Glaube ich auch noch mit vor oder irgendwie sowas.
Sowas ähnliches, das ist so eine Art, also das sind so Reverse Nordic und dann haben wir schon gesagt, naja, wir würden es jetzt nicht als Ersatz nehmen, weil es ist einfach zu unstabil, man kann es sich auch nicht steigern und es ist einfach unangenehm, und das ist dann schon irgendwie, glaube ich, und er hat sich ja dann richtig gerantet über diesen Post, dass es halt eine Frechheit ist, sowas aus der Datenlage versuchen abzuleiten und dann vor allen Dingen eine stable, gut erforschte Übung, die definitiv einen guten Hypertrophieverhalt mit einer extrem unstabilen, überhaupt nicht erforschten Übung, die super unangenehm ist, keiner machen will und einfach das zu abstrahieren, dass die besser sein soll.
Mit R ist Thomas Geider gemeint.
Genau. Und dann habe ich mich auch mal mit ihm kurz über eine Sache ausgetauscht, wo es halt auch um die Kritik an diesem super deepen Stretch kriegt. Das hat so Stichwort Längenwachstum und Breitenwachstum in Hypertrophie, dass es dann ein bisschen zwei verschiedene Mechanismen gibt. Und es hat mich dann da nochmal so gewurmt, dass ich gesagt habe, ich muss da nochmal genauer reinschauen. Und dann hat es angefangen. Ich bin ja so ein Typ, Falk, ich kann mich sehr tief in ein Thema reinknien und ich habe immer irgendwie so im Hinterkopf, ich beschäftige mich jetzt einmal komplett damit, ziehe alles raus, was ich brauche für mein Thema und dann muss ich mich nicht mehr so doll damit beschäftigen, beziehungsweise nur, wenn was Neues kommt. Das endet dann natürlich meistens in der Erkenntnis, dass das halt ein riesen Rabbit Hole ist. Und ich hatte dann, nachdem ich so ein paar Nachrichten mit ihm getauscht habe und das auch mal in Frage gestellt habe, diese Längenhypertrophie, die bei diesem super deepen Stretch kommt oder die man bei diesen Betonen der Exzentrik oder nur exzentrischen Bewegungen, wenn man jetzt sagt, okay, ich lasse nur ab. So ein Beispiel sind negative Klimmzüge, dass man hochspringt und lässt sich runter. Wollte ich mich dann mit näher beschäftigen und dann habe ich mir sehr viele umfassende Meta-Analysen angeguckt. Ich habe mir von Greg Knuckles, der ja jetzt lustigerweise diesen Milo Wolf und auch hier Andrukakis, Karolakis, Dr. Peck im Team hat, die haben zusammen diesen Artikel geschrieben. Und das Lustige ist, alles, was ich mit dem Thomas besprochen habe, erwähnt Greg Knuckles da wunderbar aufgeschlüsselt. Und Greg Knuckles wirklich, der ist einer dieser, meiner Meinung nach, objektivsten Researcher. Er leitet ja auch mit diese Math-Zeitschrift Monthly Application in Strength Sport mit Eric Traxler. Oh, jetzt komme ich zu viele englische Begriffe. Und der ist ja wirklich so ein Crack, der kritisiert, wie andere Leute Studien machen, reviewt die, berechnet neue Effektgrößen, weil er sagt, ja, das ist ja lächerlich, wie die das berechnet haben. Also der ist wissenschaftlich ein Crack, ist aber auch, finde ich total angenehm, ihm zuzuhören. Er hat einen eigenen Podcast mit Stronger by Science und auch wie er Sachen in Kontext einfach stellt. Und der hat wirklich, also es war ein Buch. Ich habe 3 Stunden gebraucht, um diesen Artikel zu lesen. Und hat da wirklich mal das komplette Feld quasi um dieses Length and Partials oder diese Full Range of Motion zusammengefasst und einen Überblick geschafft. Und weiterführende Ressourcen, die habe ich mir alle angeguckt. Also es war so eine 9-Stunden-Session, die ich da verbracht habe. Sehr viel nochmal über Muskelanatomie gelernt. Und so ein paar Sachen, die ich mitgenommen habe, sind ganz grob back to the basics. Also ich habe immer gedacht, so ja, Muskel, da passiert einiges und ich habe noch mehr verstanden, dass wie viel Relevanz der Satz hat, Muskelmasse ist Potenzial für Kraft. Weil letztendlich kann man sich das wirklich vorstellen, als wenn da kleine Leute an einem Seil ziehen in einem Muskel. Und wenn da einfach mehrere kleine Leute sind an Seil ziehen, dann hat man mehr Potenzial für Kraft. Und Kraft ist nur, dass man lernt, alle Leute gleichzeitig einzuschreien, dass die gleichzeitig am Seil ziehen. Um mal ein ganz vereinfachtes Modell zu sagen. Was ich da gelernt habe, ist halt weiterhin, das muss man vorher ganz, ganz wichtig nochmal betonen, die volle Range of Motion, die volle aktive Range of Motion sind super wichtig. Vor allen Dingen der untere Part der Wiederholung. Da stehe ich immer noch zu. Das heißt, viele Leute gehen einfach nicht tief genug runter bei den Wiederholungen, machen so Dumbbell Presses, die ja wirklich ansatzweise runtergehen. Ja, ja. Genau. Und das ist wirklich Quatsch. Also man sollte vor allen Dingen bei Kraft, wenn das halt in der Competition Movement auch dazu gehört, immer diesen Lockout mitmachen. Nur schon, weil er halt in der Competition Movement vorbringt und man diesen Bereich halt auch braucht. Aber es sieht sehr stark danach aus, dass vor allen Dingen der untere Teil, dass er sufficiently beladen sein muss. Also wenn da gar keine Tension herrscht, wie bei einer Lateral Raise, dann kann man schon eine Frage stellen, ob es nicht bessere Varianten gibt, ob eine kabelgeführte Variante nicht besser ist. Aber so wie ein Hip Thrust, wo noch genug Range, also genug Belastung unten ist und vor allen Dingen, wo man andere Vorteile hat, dass das total gerechtfertigt ist. Also da muss man sich überhaupt nicht verrückt machen. Generell sollte man aber versuchen, die volle Range of Motion mitzunehmen. Wo ich meine Meinung geändert habe, ist erstens diese super tiefen Stretch. Also ich hatte mir versucht, so ein paar Zitate rauszuschreiben, aber es ging dann so, wenn man neue funktionale Bewegungsbereiche erreichen will, mit diesem so tief runtergehen, also es fühlt sich an, als würde man so einen neuen Bereich erschließen. dann kann das sogar negative Auswirkungen haben auf unsere Mainlifts, weil dann passiert da eher etwas, was Längenwachstum heißt. Das heißt, anstatt dass ich Sarkomere, das sind diese kleinen Einheiten in den Muskeln, die halt verkürzen, nebeneinander bilden und so den Muskelquerschnitt dicker machen, bilden sie sich in Reihe, also das heißt hintereinander. Und das macht, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wenn man eine verkürzte Range of Motion hat durch eine Verletzung im Trizeps, sagen wir mal, und dann will man die wieder weiter strecken, dann macht es natürlich Sinn, weil man will ja über den ganzen Bewegungsraum Kraft aufwenden. Aber genau das macht es halt. Es erweitert den Kraftbereich, in dem man, also den Bereich, in dem man Kraft aufwenden kann in dem Winkel, aber es verschiebt auch den Punkt, wo die höchste Kraft freigesetzt werden kann in der Bewegung. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen die natürlich Range of Motion spezifisch da lassen, wo die sind. Und diese neue Muskelmasse bringt nichts für unsere Kraftaufwendung in dem Bereich, den wir haben wollen. So die Theorie. Die hat sich relativ gut auch bestätigt. Ich denke mal schon, dass man das so ableiten kann. Das heißt, wenn es sich so anfühlt, als würde man nur noch, ja, ich vermeide jetzt mittlerweile das Wort dehnen. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Man soll nicht in die Dehnung irgendwie super tief rein, man soll einfach den vollen Bewegungsbereich mitnehmen. Das ist sowas, was ich mitgenommen habe. Und das Zweite ist, dass man die exzentrische Bewegung super stark kontrolliert. Für Kraftaufbau ist, denke ich mal, die Konzentrik deutlich wichtiger. Man kann mit beiden Sachen Kraft aufbauen. Wie gesagt, es gibt ja Vergleiche, wo man exzentrische Bewegung, wo man nur runterlässt das Gewicht, hat man verglichen mit, wo man nur hochdrückt. So typische Beispiel wäre, man drückt mit einer Hand die Handel hoch und man gibt sie rüber in die andere Hand, lässt mit der anderen Handel runter. Und dann vergleicht man die beiden Bereiche. Man kann gleichzeitig natürlich dann beim Runterlassen mehr Last verwenden und dadurch kann man auch mehr Hypertrophie erreichen in diesen exzentrischen Bewegungen. Und das ist auch für Bodybuilding alles super. Oder beim Powerlifting für Muskeln, die wir nur brauchen, um schick auszusehen. Also, und ganz wichtig noch für Verletzungsprävention. Für den Hamstring kann das ja Sinn machen. Da ist Längenwachstum, halt, dass man, also vor allen Dingen auch diese kontrollierte, überladene Exzentrik ist halt auch wichtig für die passiven Strukturen. Vor allen Dingen, wenn man beim Deadliften das Gewicht immer runterfatzen lässt, hat man diesen Stimulus halt gar nicht und kann da halt verletzungspräventiv arbeiten. Ja. Deswegen hat das auf jeden Fall eine Bewandtnis.
Ja, aber der Bereich, über den wir jetzt sprechen, ist, da geht es ja eher um wirklich konzentrisch spezifische, auf den Mainlift ausgelegte Übungsauswahl und Bewegungserschließung.
Genau. Und ich denke, da kann man sagen, weiterhin natürlich kontrolliert die Hantel runterlassen. Man muss jetzt aber keine, weiß ich nicht, 3 Sekunden Exzentrik machen. Und wichtig ist weiter die explosive Konzentrik. Es ist auch nicht schlimm, Reps zu machen, die jetzt vielleicht beim Runterlassen nicht so schwer sind wie der Hip Thrust. Da haben wir halt genug Potenzial, auch durch die Konzentrik Muskelmasse aufzubauen, die sich auch sehr gut überträgt. Und ich denke, das sind so die größten Sachen. Ich denke mal, an einem Trizeps-Extension kann man das ganz gut klar machen. Ne? Während manche Leute ja Trizeps-Extension nur so bis zu 90 Grad machen, habe ich dann irgendwann propagiert, man muss die fast so doll machen, dass der Arm schon fast den Bizeps berührt. Ne? Und jeder weiß, es gibt so einen Punkt, wenn jetzt 90 Grad genau rechtwinklig ist, 45 Grad dazwischen. Und wenn man unter 45 Grad geht, gibt es dann so einen Bereich bei einer Trizeps-Extension, wo man auf einmal nur noch, wo es viel schwerer wird und wo man dann noch viel krasser fatigt. Mhm. Und diesen Bereich muss man nicht unbedingt betreten. Das ist so ein bisschen mein Learning daraus, dass ich jetzt nicht mehr so sage, geh komplett in die Dehnung, sondern nimm die Full Range of Motion, kontrollier die Exzentrik, aber übertreib's nicht. Und ich denke, das ist jetzt auch keine so große Abweichung von dem, was wir vorher gesagt haben. Aber da habe ich wieder was Neues gelernt.
Ja, freut mich wirklich sehr. Das war auch in der Gruppe schon ein richtig geiles Gespräch eigentlich. Wovon ich mir dachte, okay, hier habe ich eine ganze Menge mitgenommen. Ich würde sagen, wir schließen die heutige Folge ab. Wir sind jetzt nach dieser noch 2 out bis zur 20. Da können wir uns nächste Woche mal überlegen, was wir zum großen 20er-Jubiläum machen wollen. Ansonsten würde ich für heute abschließen.
Das klingt auf jeden Fall gut. Ich denke mal, nächste Folge versuchen wir wieder einen Gast reinzubringen, ne?
Sehr gern. Mal gucken, wer es wird.
Das verraten wir euch, wenn wir es im Stress hinbekommen haben.
Ja, genau, mal gucken. Also ich fahre nächste Woche nach Kroatien, weil ja EM ist, meine Leute. Da werde ich euch auf dem Laufenden halten, deshalb kann ich jetzt schon mal sagen, wäre es gut, wenn wir Montag aufnehmen, weil ich Dienstag keine Zeit habe.
Und dann wird bei der 20. wieder ein kleines Recap fällig, oder was?
Da wird bei der 20. auf jeden Fall ein Recap fällig. Vielleicht holen wir uns da unsere internationale Athletin Clara Isabel Heberer einfach mal hier in den Podcast für ein paar Takte zu ihrer Performance, je nachdem, wie die ausfallen wird.
Mich würde es freuen.
Ja, mich auch.
Wir sehen uns nächste Woche. Ich will nochmal ein Danke sagen an alle, die diese Folgen hören. Und ja, ich glaube, wir kommen noch ein bisschen zu kurz. Wir freuen uns mega, wenn ihr uns Feedback gebt, dass ihr diese Folgen hört, dass immer mehr 5-Sterne-Bewertungen reinkommen. Und deswegen, anstatt zu betteln, wollen wir mal diese Folge einfach nur Danke sagen.
Genau, vielen Dank.
Und ich danke dir, Falk. Auf jeden Fall, heute bin ich der wo die Blase nachgeht.
Ah, stark, okay, ja. Ich würde mich auch noch mal gern bedanken bei den Leuten, die hier nur reinhören, weil sie uns nicht mögen. Das ist auch sehr nett von euch. Klicks sind alles.
Oh Gott, es wird Zeit, die Folge zu beenden.
Bis dann,
ciao, tschüss. Leute.